Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Ein Lied wird zum Zeugen gegen das Volk Israel. Aufgeschrieben kurz bevor das Volk in das Land Kanaan einzieht, wirft es eine mögliche Zukunft dem Volk Israel vor Augen. Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. Bereits in der letzten Episode haben wir angefangen, das Lied des Mose gemeinsam zu lesen, werden jetzt aber nochmal von vorne beginnen, damit wir den Anschluss haben. Und zwar in 5. Mose, Kapitel 32 und dort ab Vers 1. Mose beginnt und sagt: Horcht auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Wunderschönes Bild, das sich hier verwendet. Zunächst einmal ruft er die Himmel auf, die Erde, und dann sagt er, das Ganze, was ich jetzt euch sage, diese Lehre, wie er sie nennt, diese Rede, sie soll etwas Gutes sein, wie Regen, wie Tau. Wie Regenschauer auf frisches Grün, das heißt, das, was bereits grün ist, das soll weiterhin leben. Oder wie Regengüsse auf welkes Kraut, das, was kein Wasser bekommen hat schon seit langem, das soll endlich Wasser erhalten. Er fährt fort in Vers 3 und sagt, denn den Namen des Herrn rufe ich aus. Gebt Ehre unserem Gott. Ganz am Anfang seiner Rede sagt er, der Name Gottes, Den will ich ausrufen. Er ist es, dem Ehre gebührt. Unabhängig von dem, was noch kommen wird, die Ehre, sie ist Gottes. Und dann fährt er fort und sagt, der Fels, offensichtlich Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Und schon nimmt uns Mose in einen Kontrast hinein. Einerseits Gott, der Fels, wie er genannt wird, vollkommen ist sein Tun, seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue ist er, ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Und es nimmt uns nochmal so mit in ein Thema, das ich schon oft berührt habe oder ein Thema, das wir gemeinsam oft gelesen haben und immer wieder zurückgekehrt sind, und zwar in 1. Mose Kapitel 18. Und zwar geht es um die drei Männer, die Abraham besuchen. Und zwei von ihnen gehen auf Sodom und Gomorra zu und Gott bleibt bei Abraham und spricht so mit sich. 1. Mose Kapitel 18, Vers 17. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn, Abraham, erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Also darum geht es, um den Weg Gottes. Abraham und seine Frau, ihre Kinder und Kindeskinder, dieses Volk, diese Nation, sie sollten den Weg Gottes gehen, nämlich Recht und Gerechtigkeit zu üben. Und so beschreibt auch Mose diesen Gott. Ein Gott der Treue, ohne Trug, ohne Falsch, gerecht und gerade ist er. Und auf der anderen Seite versündigt sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Sie vergessen, wer sie geschaffen hat. Sie vergessen, wer sie gezeugt hat. Sie vergessen ihren Vater, ihren Gott. Vers 6. Wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Setzt aber fort mit Vers 7. Denk an die Tage der Vorzeit. Gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird es dir kundtun. Deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Falls so, als hätte das Volk vergessen. Wenn du vergessen hast, dann denk doch an das, was vor langer Zeit passiert ist. Frag deinen Vater, frag deine Ältesten. Sie werden mit dir reden und es dir sagen. Vers 8. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, Als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Oder man kann auch übersetzen nach der Zahl der Engel Gottes. Also sie werden mitgenommen in eine entfernte Vergangenheit. Sagen, Gott hat den Nationen das Erbe ausgeteilt. Er hat die Grenzen festgesetzt. Vers 9, denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob, das Maß seines Erbteils. Das, was der Anteil Gottes ist, das, was Gott erhält, das ist sein Volk. Und mit dem Volk ist Jakob gemeint, mit dem Volk ist Israel gemeint. Das heißt, ihr gehört zu Gott. All das, von all dem, was da ist, von all den Menschen, die da sind, sind die, die sich zu ihm bekennen, sein Volk. Ihr seid sein Volk, ihr gehört zu ihm. Vers 10, er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein. Und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß die Früchte des Feldes. Er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Felsenkiesel, Rahm der Kühe und Milch der Schafe samt dem Fett der Lämmer, Widder aus Baschan und Böcke samt dem Nierenfett des Weizens und Blut der Traube trankest du feurigen Wein. Es ging dir gut, Israel. Gott hat auf dich Acht gehabt wie auf seinen Augapfel, Vers 10. Wie ein Adler sein Nest aufstört, so und so über seine Jungen schwebt und sich um sie kümmert, ihnen hilft, ihnen sie unterstützt, dass sie wachsen, dass sie gedeihen, dass sie lernen zu fliegen. So ist Gott mit dir gewesen, Israel. Und zwar er allein. Niemand anderes war da in der Wüste. Ist wahrscheinlich eine Anspielung an die Wüstenzeit, als Gott das Volk geführt hat, als er sie geleitet hat, als er sich um sie gekümmert hat, als er sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Er war da und hat dem Volk Israel geholfen. Vers 15. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick und feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Sie reizten ihn zu Eifersucht durch fremde Götter. Durch Greuel kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Felsen, der dich gezeugt, täuschest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Bereits in der letzten Episode haben wir darüber nachgedacht, dass Mose, der Leiter, der das Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, und Josua, der Nachfolger von Mose, beide gehen in das Zelt der Begegnung. Gott sagt zu ihnen, kommt in das Zelt der Begegnung, dass ich euch Befehl gebe. Gott spricht zu ihnen und was er ihnen sagt, ist, das Volk wird fremden Göttern nachgehen. Schreibt dieses Lied auf, denn dieses Lied wird mir zum Zeugen. 5. Mose, Kapitel 2, 31 und dort ab Vers 19. Und nun schreibt euch dieses Lied auf, sagt Gott zu ihnen, und lehre es die Söhne in Israel, lege es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen gegen die Söhne Israel wird. In seiner Rede an das Volk Israel versucht Mose immer wieder dem Volk zu sagen, achtet darauf, dass ihr euch nicht fremden Göttern anschließt, dass ihr nicht andere Götter anbetet, denn in diesen Göttern ist kein Leben. Und genau das, so sagt Gott, wird das Volk Israel tun. Für Mose muss es ein schrecklicher Moment gewesen sein, zu erfahren, dass die Zukunft, die er sich für das Volk wünscht, die Zukunft, die er erhofft, die Zukunft, die er versucht hat, für sie möglich zu machen, dass diese Zukunft scheinbar nicht eintreten wird. Enttäuschung, Frust, Zorn oder vielleicht einfach auch nur die Erkenntnis, dass wir Menschen einfach schwach sind, so sind, wie wir nun mal sind, dass es uns schwer fällt, bei Gott zu bleiben, mit ihm zu gehen. Aus der Sicht von Josua, derjenige, der die Aufgabe bekommt, das Volk zu führen, das Volk zu leiten, vor diesem Zukunft zu stehen, die Gott ihm da so vor Augen malt. Das Volk wird sich abwenden, wird fremden Göttern anhängen. Wo bin ich da? Wo ist er als Leiter, als Anführer des Volkes? Wird es zu seiner Zeit passieren oder irgendwann später? Gott sagt ja nicht, wann das geschehen wird. Vielleicht ist es aber auch tröstlich für ihn, denn wenn es passieren wird, dann wird er wissen, dass es nicht unbedingt an ihm liegt oder an seiner Führung, sondern an der Entscheidung des Volkes. Aber das eine ist ja Mose, das andere Josua, aber aus der Sicht Gottes. Gott scheint hier eine Zukunft vorwegzunehmen, damit, wenn sie passiert, das Volk weiß, dass Gott es schon vorher gesagt hat, dass es passieren wird, damit sie nicht dann vermutlich am Ende sagen werden, ja, aber ja, Gott ist nicht bei uns, eigentlich ist es seine Schuld, mit uns ist alles in Ordnung, nur er ist nicht mehr da, es liegt wohl an ihm, er hat was falsch gemacht und nicht wir. Vers 18, den Felsen, der dich gezeugt, täuschest du, und vergaßest den Gott, der dich geboren. Vers 19. Und der Herr sah es und verwarf sie aus Unwillen über seine Töchter und seine Söhne. Er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende ist. Denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zu Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zu Eifersucht reizen. Durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken, denn ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn. Es brennt bis in den untersten Scheol und frisst die Erde und ihren Ertrag und entzündet die Grundfesten der Berge. Ich will Unheil über sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Sie sind von Hunger vor Hunger entkräftet und aufgezehrt von Fieberglut und giftiger Pest. So sende ich den Zahn wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der im Staub kriechenden. Draußen wird kinderlos machen das Schwert und drinnen der Schrecken. Den Jüngling wie die Jungfrau, den Säugling mit dem greisen Mann. Ich hätte gern gesagt, ich will sie zerschlagen, der Erinnerung an sie unter den Menschen ein Ende machen. Der Weg, den das Volk Israel einschlagen wird, bringt Gott an einen Punkt, wo er sagt, eigentlich hätte ich gerne ein Ende gemacht. Einfach das Ganze beendet. Vers 27. Wenn ich die Kränkung durch den Feind nicht fürchtete, dass ihre Gegner es falsch darstellten, dass sie sagten, unsere Hand war erhaben und nicht der Herr hat dies alles gewirkt. Denn sie sind eine Nation, die allen Rat verloren hat, keine Einsicht ist bei ihnen. Wenn sie weise wären, würden sie das verstehen, würden ihr Ende bedenken. Wie könnte einer 1000 jagen und 2 10.000 in die Flucht schlagen, wenn nicht deshalb, weil ihr Fels sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hat? Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels, so haben unsere Feinde selbst geurteilt. Dem vom Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Terrassengärten Gomorras. Ihre Beeren sind Giftbeeren, bittere Trauben sind sie. Drachengift ist ihr Wein und grausames Wipperngift. Ist dies nicht bei mir aufbewahrt, versiegelt in meinen Schatzkammern? Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Es sieht so aus, dass wenn Gott dem Volk Israel ein Ende machen würde, dann hätten die Gegner Israels oder würden die Gegner Israels das so interpretieren, als wären sie es gewesen. Und Gott sagt, nein, ihr wart es nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin es gewesen, denn weil ich mich zurückgezogen habe, deswegen seid ihr siegreich gewesen. Deswegen habt ihr über Israel gesiegt. Deswegen konnte einer von euch 1000 in die Flucht schlagen oder 2 10.000. Weil ich sie preisgegeben habe, nicht weil ihr so stark gewesen seid. Also man merkt, ja, könnte man sagen, das Dilemma Gottes hier. Wenn er mit seinem Volk ist, dann können die Völker um das Volk Israel herum sehen, dass nicht das Volk Israel so stark ist oder dass sie nicht den Segen aufgrund ihres eigenen Handels haben, sondern aufgrund ihres Gottes. Verlieren sie aber und gibt Gott sie preis, sodass das Volk ausgelöscht wird, dann würden die anderen Völker falsche Schlussfolgerungen ziehen und Gott hätte nicht die Möglichkeit, auch diese Völker auf sich aufmerksam zu machen. Denn das Ziel Gottes war ja von jeher, dass alle Menschen, dass alle Völker ihn erkennen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten. 40 Jahre zuvor und Mose aufgefordert hat, dass er das Volk aus Ägypten herausführt. Und zwar machen wir jetzt einen weiten Bogen zurück in 2. Mose Kapitel 4. 2. Mose Kapitel 4. Da spricht Gott mit Mose und sagt, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir damals schon über diese Formulierung so gestolpert sind. Israel ist der erstgeborene Sohn, aber nicht der letzte Sohn. Gott wollte, dass alle Nationen ihn erkennen. Und auch später in den vielen Gesprächen, die Mose und Aaron mit dem Pharao haben, wird immer wieder deutlich, dass Gott möchte, dass der Pharao, dass seine Beamten und dass das gesamte Volk der Ägypter ihn erkennen, ihn als Schöpfer erkennen, ihn als Gott anerkennen und sich von ihren Göttern abwenden. Das heißt, Gott ringt hier nicht nur mit dem Volk Israel und mit ihrem Handeln, dass sie sich von ihm abwenden, dass sie den ablehnen, der sie gemacht, der sie gezeugt hat, sondern wie wird das jetzt von den anderen Nationen interpretiert werden? Was werden sie daraus machen, wenn das Volk Israel nicht mehr da ist? Wie werden sie es deuten? Sie werden es sich selber zusprechen und sie werden eben nicht Gott erkennen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und genau das will Gott vermeiden. Denn er will alle retten. Er will das Volk Israel retten, aber er will auch die Völker, die damaligen Völker, ebenso mitnehmen und ihnen helfen, dass sie ihn erkennen. Vers 36. Denn der Herr wird sein Volk richten und über seine Knechte wird er sich erbarmen, wenn er sieht, dass geschwunden die Kraft und der Sklave und der Freie dahin sind. Also jetzt gibt es nochmal eine Wende in dem Lied, mit der ich auch nicht gerechnet habe, als ich für mich so das Lied gelesen habe. Wie jetzt auf einmal? Denn der Herr wird sein Volk richten. Und ich dachte, dass wir immer noch in dieser Gerichtssprache sind, die bedeutet, dass Gott sich zurückzieht. Dass er das Volk preisgibt. Aber ganz im Gegenteil, er sagt, denn der Herr wird sein Volk richten und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Es gibt den Punkt der Gnade, es gibt dieses die Gnade oder das Erbarmen Gottes. Und das scheint von Anfang an das Ziel dieses Liedes zu sein. Ich dachte, als ich so las, ach okay, es geht einfach nur darum, dem Volk zu sagen, was passieren wird. Nein. Das ist nur ein Aspekt. Es geht darum zu sagen, was geschehen wird, aber es geht auch darum zu sagen, dass Gott dennoch sich erbarmen wird und es wird nicht am Volk Israel liegen, weil sie besonders gut gehandelt hätten. Ganz im Gegenteil, denn sie haben sich von Gott abgewandt, sondern es liegt einfach an einem Punkt, wo Gott dann sagt, ich erbarme mich. Und hier wird so dargestellt, wenn er sieht, dass geschwunden die Kraft und der Sklave und der Freie dahin sind. Und er wird sagen, wo sind nun ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten? Die das Fett ihrer Schlachtopfer aßen, den Wein ihrer Trankopfer tranken. Die sollen doch aufstehen und euch helfen. Sie sollen doch ein Schirm über euch sein. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Also wieder dieser Versuch Gottes zu sagen, ich bin es, ich bin derjenige, der all das geschaffen hat. Ich bin derjenige, der Leben gibt und der Leben nimmt, der zerschlägt und der heilt. Sonst niemand, Israel, begreife es. Du brauchst dich sonst nirgendwo hinzuwenden, denn eure Götter, euer sogenannter Fels, wo sind sie jetzt? Wo ist denn ihre Rettung? Ihr habt auf die falschen Götter gesetzt. Vers 40, denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, so wahr ich ewig lebe. Das ist das Versprechen Gottes an das Volk. Er wird das Volk retten. Er wird sich dem Volk gegenüber erbarmen. Und er will auch die anderen Nationen in dieses Erbarmen mitnehmen. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, dann wende ich Rache auf meine Gegner zurück und vergelte es meinen Hassern. Meine Pfeile lasse ich trunken werden vom Blut und mein Blut frisst Fleisch vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupt der Fürsten des Feindes. Lasst jauchzen ihr Nationen, sein Volk. Denn er rächt das Blut seiner Knechte und Rache wendet er auf seine Gegner zurück und sein Land, sein Volk entsühnt er. Wenn die anderen Völker denken, dass das Volk Israel in ihre Hand gegeben ist, dass sie damit machen können, was sie wollen, wenn sie über die Stränge schlagen, wenn sie sich Dinge herausnehmen, die ihnen nicht zustehen, wenn sie zum Feind des Volkes und zum Feind Gottes werden, dann wird Gott aufstehen und handeln. Gott wird sich über sein Volk erbarmen und sein Volk entsühnen. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes. Er und Hosea, der Sohn des Nun, eine andere Namensversion von Josua. Und als Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, da sagte er zu ihnen, doch bevor ich lese, was er sagte, habe ich mich gefragt, wie werden wohl diese Worte auf das Volk Israel gewirkt haben? Erschreckend? Realistisch, ermutigend, hoffnungsvoll, angsteinflößend, verunsichernd. Vor allem habe ich mich gefragt, muss es denn so kommen? Oder wird es so kommen? Sagt Gott lediglich das, was passieren wird, aber es muss nicht unbedingt so geschehen. Es liegt am Volk Israel, ob es so kommt oder nicht. Sie haben es in der Hand. Wenn Sie sich entscheiden, anders zu handeln, dann muss diese Zukunft nicht so passieren. Oder sind Sie ausgeliefert? Geht es gar nicht anders? Mose sagt, richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Und hier ist es wieder dieses Thema oder dieser Gedanke, der sich eigentlich durch die ganze Geschichte hindurchzieht. Gott ist Leben. Gott will, dass Menschen leben. Gott will Menschen helfen, um zu leben. Und es scheint trotz dieses Liedes, dieses Lied, das durchaus eine dunkle Zukunft malt, es ist ein dunkles Bild. Nur am Ende kommt Hoffnung auf das Erbarmen oder durch das Erbarmen Gottes. Aber grundsätzlich ist es ein dunkles, dunkel gemaltes Bild. Aber Mose sagt, es liegt an euch. Ihr könnt das Leben wählen. Diese Worte sind keine leeren Worte, sondern sie sind euer Leben. Ihr habt die Möglichkeit, durch eure Entscheidung die Zukunft auch anders zu gestalten. Sie muss wohl nicht so kommen. Wenn sie aber so kommen wird, dann wird dieses Lied zum Zeugen gegen das Volk Israel oder zum Zeugen für Gott. Und dieses Lied wird zeigen, dass obwohl das Volk Israel sich für diesen dunklen Weg oder für dieses dunkle Bild entschieden hat, Gott dennoch barmherzig ist und gnädig ist und sein Volk rettet und befreit. Warum? Weil Gott will, dass Menschen leben. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten. Gottes Segen Ihnen.